Gettysburg, Pennsylvania. Sanftes, hügeliges Land, das mich an deutsche Mittelgebirge erinnert. Trockene Felder, liebevoll hergerichtete Holzhäuschen, US-Fahnen, wohin das Auge blickt. Auf diesem so unschuldigen Boden wurde blutige Bürgerkriegsgeschichte geschrieben. Die Schlacht von Gettysburg, der Kampf der Virginia-Truppen unter Robert E. Lee gegen die Potomac-Armee von George Meade in den ersten Julitagen 1863. Ein amerikanischer Mythos von Heldentum, Mut, Kameradschaft und Patriotismus. Immer wieder nacherzählt, nachgestellt und verfilmt. Die gewalttätige, elende Seite von Gettysburg verblasst im Glanz der Bronzestatuen und Gedenktafeln. Bis zu 50.000 Soldaten starben in den 3 Tagen der Schlacht, wurden verletzt oder als vermisst gemeldet. Opfer von Kanonenkugeln, Gewehrsalven, Bajonettstichen und hygienischen Verhältnissen, die kleinste Verwundungen lebensgefährlich machten. Der Tag der Erinnerung, das 150. Gettysburg-Jubiläum, ist mehr Show als stilles Gedenken mit Musik und Kanonendonner. Alle sind gekommen. Reenactors, Darsteller aus den ganzen USA, graue und blaue Konföderierte und Unionssoldaten. Viele tausend Amerikaner verbringen ihre Freizeit damit, die großen Bürgerkriegsschlachten nachzuempfinden. Immer wieder. Greg Mullen aus Philadelphia ist einer von ihnen. Ein Captain in Blau. Goldene Knöpfe an der Jacke, grobe Stiefel, Schwert am Gürtel. Das Feldlager am imposanten Pennsylvania-Denkmal, helle Zelte, Schemel und Holztische. Offenes Feuer. Ich werde hier kaum an das Jahr 2013 erinnert. Sogar die Verpflegung ist der Bürgerkriegszeit nachempfunden.
Well, it's ham and it's pickles and it's a bread of sort. It looks authentic to me. It sure tastes good.
Naja, es ist Schinken, es sind Gurken und eine Art Brot. Sieht ziemlich authentisch aus und es schmeckt auch gut. Sagt Mullen, ein bärtiger, untersetzter Mann Anfang 50, der mindestens so authentisch wirkt wie ein Schauspieler aus der Fernsehserie Fackeln im Sturm.
The memories are not fun. Of course the memories aren't fun. I'm glad that the battle ended up the way it ended, as far as who won the battle, but as far as the reenacting.
Das sind keine liebevollen Erinnerungen, natürlich nicht. Ich bin froh, dass die Schlacht so endete, wie sie endete. Was das Nachspielen angeht, klar, da gibt's den Jungen in mir, der das Schießen und die Kameradschaft genießt, aber es gibt auch den Teil in mir, der wahrnimmt. Das ist Teil unserer Geschichte, das ist die Geschichte meines Landes, so wie jedes andere Land seine eigene Geschichte hat. Wir bewundern unsere Vorfahren, die kämpften, die bluteten, die etwas beizutragen haben. Wir kennen uns aus mit der Geschichte. Es ist einfach wichtig, sich zu erinnern oder, wie es heißt, es wird sich eines Tages wiederholen. Wir möchten die Geschichte mit anderen teilen. Besonders wenn junge Leute hier sind, ist es mir wichtig, ihnen zu sagen, stellt euch vor, das waren junge Leute hier, ein paar Jahre älter als ihr. Junge Leute, die einige bemerkenswerte Dinge getan haben und durch ihre Taten das Gesicht der Zukunft verändern.
Especially the youth, when we see youth coming in here, I like to spend a lot of time with the young people. Let them know that once upon a time, a long time ago, they were young men, just a few years older than they were, that did some things that were rather remarkable and changed the face of the future with their actions.
Ich höre heraus, jedes Wort ist ernst gemeint. Und es klingt nicht nach Kriegsverherrlichung, obwohl in dieser Heldengeschichte wenig Raum für Blut, Dreck und Angst ist. Hier ist kein Platz für Deserteure, nur für tapfere Krieger, die ihre Pflicht erfüllten. Das ist auch für Paul Cleveland so. Er ist 23, trägt den gestutzten Bart eines Kriegers, eine frisch gereinigte Uniform. Er ist begeisterter Gettysburg-Darsteller.
I've always been really interested in history. History's been a big passion of mine for as long as I can remember.
Solange ich denken kann, interessiere ich mich sehr für die Geschichte. Der Grund, warum ich hier mitmache, erst einmal ist es toll, tatsächlich genau an dem Ort der Schlacht zu sein, über den man in den Geschichtsbüchern liest. Hier in den USA machen Zehntausende Menschen bei der Nachstellung der Bürgerkriegsschlachten mit. Da gibt es keinen Mangel an Terminen.
Then I joined Civil War reenacting in particular because just by numbers here in the United States tens of thousands of people participate in Civil War reenacting, so there's no shortage of places to go and events to do.
Also reisen sie an die Orte der berühmten Schlachten, von Charleston bis Vicksburg und immer wieder hierher nach Gettysburg, an den Erinnerungsort Amerikas. Die kurze Geschichte des Landes wird hier aufwendig gepflegt.
Man kann mit dem Motorrad oder mit dem Auto rund ums Schlachtfeld fahren. Die vielen Denkmäler für die gefallenen Generäle, aber auch die ganz normalen Soldaten beobachten und Stopp machen am National Cemetery, am Nationalfriedhof für die Gefallenen der Schlacht von Gettysburg.
Gettysburg, dieses unscheinbare Kaff im Süden Pennsylvanias mit sanften Hügeln und grauen Steinbrocken in den Feldern, erscheint mir als Sinnbild einer amerikanischen Narbe, die nach 1,5 Jahrhunderten immer noch nicht ganz verheilt ist. In Südstaatenkneipen werden auch heute Yankees gelegentlich als rücksichtslose, moralfreie Geschäftsleute aufs Korn genommen. Im Norden existieren Vorurteile über die ländlichen, behäbigen, verstockten Ex-Rebellen fort. Der Süden wählt überwiegend republikanisch, im Norden sind die Demokraten stark. Ich habe sie nicht gezählt, aber das Schlachtfeld von Gettysburg ist gesäumt von Gedenksteinen, Denkmälern, Erinnerungstafeln jeder Art. Ich habe fast das Gefühl, die wären gar nicht nötig, denn an jeder Ecke erklärt ein Führer, was genau wann und wo in den 3 Tagen von Gettysburg geschah. Und die Reenactors, die in der nachgestellten Schlacht schreiend aufeinander zumarschieren, schießen und mit den Bajonetten fuchteln, kennen den Schlachtverlauf ohnehin auswendig. Um Norden und Süden geht es den meisten heute nicht mehr. Infanterist James Koblenz.
Well, we like to preserve history.
Wir möchten das Andenken an diejenigen erhalten, und zwar das Andenken an alle, die hier und in diesem schrecklichen Krieg gekämpft haben. Vielleicht ist der eine oder andere nicht mit dem Resultat des Krieges einverstanden, aber wir möchten einfach die Erinnerung an diese Männer aufrechterhalten.
This was my first experience on the battlefield after the fighting.
Es war die erste Schlachterfahrung, sagt ein Soldat im Gettysburg-Film. Könnten die Menschen die wahnsinnige Leidenschaft auf dem Schlachtfeld sehen, gäbe es keinen Krieg mehr. Es würde nie mehr eine Schlacht geben. Glorifizierung der 3 mörderischsten Tage in Nordamerika? Die Darsteller winken ab und kontern, lebendige Geschichte. Der Waffengang vor 150 Jahren, sagen sie, war unvermeidlich. Das sehen auch die Frauen, die Gettysburg nachspielen, so. Die kräftige Tina Barthen ist mit ihrem Sohn hier. Der schießt gern mit den Musketenattrappen. Sie demonstriert mit wallendem Kleid und weißer Strickhaube, dass vor 150 Jahren nicht nur Männer auf dem Schlachtfeld waren.
Es gab Frauen in Gettysburg. Sie kamen ins Camp und unterstützten die Männer, besonders wenn sie verletzt wurden. Es gab auch Krankenschwestern.
Und wieder erzählen die Park Ranger, denn Gettysburg ist mittlerweile ein Park geworden, die Geschichte der großen Schlacht vom 1. bis zum 3. Juli 1863. Im Jahr 2004 hat die Heavy-Metal-Band Iced Age die Schlacht von Gettysburg, wenig folkloristisch, vertont. Südstaatengeneral Robert E. Lee war nach Norden in das Territorium der Union eingedrungen und suchte dort die Entscheidung zugunsten der Konföderation. Die Konföderiertenarmee unter Robert E. Lee überquert den Potomac und beginnt die Invasion des Nordens. Eine Armee von 70.000, die sich langsam am Rand der Blue Ridge Mountains bewegt. Sie wollen die Nordstaatenarmee aufs offene Feld locken und zerstören, irgendwo nördlich von Washington. In dem Örtchen Gettysburg sollte ein Schullager existieren. Die Aussicht auf ein Ende der barfuß kämpfenden Krieger schien verlockend. Aber an der Geschichte mit den Schuhen war nichts dran. Am Ende standen sich 150.000 Soldaten gegenüber. Das größte Gemetzel der Vereinigten Staaten nahm seinen Lauf. Als das 1. Minnesota-Regiment eine Lücke an der Front gegen eine erdrückende Übermacht des Südens schließen wollte, kehrten am Ende 47 Mann von diesem Einsatz zurück. Am 3. und letzten Tag der Schlacht wurde der Angriff der Truppen von George Pickett zum Stoff für einen Südstaaten-Mythos. Pickett's Charge begann um 15 Uhr. Die Rebellentruppen marschierten über freies Land, wurden auf halbem Weg von Kanonensalven der Union überrascht. Louis Armistead erreichte nach der Überlieferung mit ein paar hundert Mann die gegnerischen Linien und fiel angeblich mit der Hand auf eine Unionskanone. Als der konföderierte Oberbefehlshaber Lee Pickett aufforderte, seine Division zu sammeln, fiel der legendäre Satz: Ich habe keine Divisionen mehr.
The unit that we represent, the 71st Pennsylvania, played an enormous role in the Battle of Gettysburg.
Unsere Einheit, die 71. Pennsylvania, spielte eine enorme Rolle bei der Schlacht von Gettysburg. Beim großen Höhepunkt der Schlacht, Pickett's Charge, waren die 71er mitten im Geschehen, im heftigsten Kampf der amerikanischen Geschichte. Der Umstand, dass wir diese Männer repräsentieren, die im Zentrum dieser Schlacht standen, ist mir sehr wichtig. Ich denke auch, dass Amerika eine Menge Lehren aus dem Bürgerkrieg gezogen hat. Vor dem Bürgerkrieg war dieses Land anders. Wir sagen heute, die USA ist. Die USA ist eine Einheit, ein Gebilde. Amerika ist. Aber vorher, vor dem Bürgerkrieg, waren die Menschen eher loyal zu ihren Staaten, nicht gegenüber der Bundesregierung. Vorher hieß es also, die USA sind. Und heute, die USA ist. Gettysburg und der Bürgerkrieg haben dieses Land so zusammengeschweißt, wie es ohne Krieg unmöglich gewesen
wäre.
George Meade, der siegreiche Unionsgeneral, ist hier verewigt in einer übergroßen Bronzestatue, zu Pferd natürlich, den Blick aufs Schlachtfeld gerichtet. Die Inschrift Generalmajor George Gordon Meade, United States Army, Kommandeur der Potomac Army. Geboren am 31. Dezember 1815, gestorben am 6. November 1872. Warum hat Meade den Krieg nicht beendet? Am 3. Juli in Gettysburg. Diese Frage wird von Historikern immer wieder diskutiert. Schließlich hatten die Unionstruppen die Schlacht gewonnen. Greg Mullen hat seine eigene Theorie.
I always picture two heavyweights in the boxing ring just pounding at each other for 14 or 15 rounds and finally one of them can't come out from his corner.
Ich stelle mir immer zwei Schwergewichtsboxer im Ring vor, die sich 14, 15 Runden lang verprügeln. Am Ende kommt einer von beiden nicht mehr aus seiner Ecke heraus. Also wird der Sieg dem anderen zugesprochen. Hätte der Sieger noch weiter kämpfen können? Nein. Meades Armee war so kaputt und ausgelaugt wie Lees Männer. Es gibt hunderte Theorien, aber ich glaube, so hat Meade gedacht, meine Truppen sind erschöpft, schlecht ausgestattet und eine weitere Offensive ist einfach nicht möglich. Es gibt 100 Theorien, aber ich denke, das ist, was Meade
dachte. Ich kann das nicht. Meine Truppen sind worn out. They're ill-equipped, and we can't go into an offensive situation at this point.
Hat Amerika aus Gettysburg und seinem Bürgerkrieg gelernt? Ist das Land mit seinem ersten schwarzen Präsidenten, aber auch mit ständigen Kriegseinsätzen im Ausland durch die fürchterliche Erfahrung des Bürgerkriegs ein anderes geworden? Tina Barthin ist skeptisch.
Lektion gelernt? In Wahrheit drehen wir uns im Kreis. Damals haben wir für den Frieden und die Rechte der Staaten gekämpft und dafür kämpfen wir heute auch. Also sind wir 150 Jahre später wieder da, wo wir angefangen haben.
Und der Süden? Der Süden ist für William Ferris, den ersten Inhaber eines Lehrstuhls für Südstaatenstudien an der Ole Miss in Oxford, Mississippi, die einzige Region in Amerika, die nicht nur eine Schlacht, sondern einen Krieg verloren hat. Insofern ist der Süden mehr im Einklang mit dem Rest der Welt.
Diese Erfahrung wird den Süden immer definieren. William Faulkner drückte das so aus: Im Süden ist die Vergangenheit niemals tot. Sie ist nicht einmal vergangen. Der weiße Süden verlor den Krieg. Der schwarze Süden wurde befreit. Aber die Region wurde militärisch besiegt und besetzt. Diese Geschichte wird immer ihren Nachhall haben. Heute erleben wir eine neue Definition des Südens. Schwarzen Spitzenpolitikern auf der Ebene der Bundesstaaten und auch auf nationaler Ebene.
Unzählige Lieder zu Gettysburg sind entstanden, sowie No More Gray and Blue. Zwei Soldaten beider Armeen stehen sich in blutgetränkten Uniformen gegenüber und sie wissen, sie werden diesen Tag des Gemetzels nicht überleben. Grau und Blau, die Farben von Konföderation und Union, spielen keine Rolle mehr. Es bleibt, die eigenen Familien zu bedauern und die Kameraden, die weiterkämpfen werden müssen in diesem Krieg.
Oh Lord, can you hear us calling out to you, dying here together, no longer gray or blue. Take pity on our comrades and our families far away. Their war will go on, but ours ends here today.
Der nationale Soldatenfriedhof in Gettysburg. Silence and Respect, Ruhe und Respekt vor den Toten, wird hier verordnet. Eine Reihe weißer Marmorsteine. 934, 935, 936, 937.
Jede Nummer ein Mann, der sein Leben in Gettysburg ließ.
47 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.
Gettysburg hat eine Art Nachwort. 4 Monate nach der Schlacht eröffnete Präsident Lincoln genau hier den Soldatenfriedhof am Rand des Schlachtfelds. Dort, wo Lincoln stand, ist heute ein Denkmal, ein Halbkreis, der Text der berühmten Gettysburg Address in Bronze und ein Konterfei des Präsidenten. Die Gettysburg Address dauerte nur 2,5 Minuten und wurde doch zu einer der bekanntesten und berühmtesten Reden der Geschichte. Und der Schlacht in diesem kleinen Kaff ganz im Süden Pennsylvanias gab sie eine neue Deutung. 2,5 Minuten, in denen nicht vom Norden und vom Süden die Rede ist, es sind 2,5 Minuten über Andenken über Demokratie und Freiheit. Die Gefallenen, mahnt der Präsident, sollen nicht umsonst gestorben sein. Mit Gottes Hilfe erlebe die Nation einen Neubeginn der Freiheit. Die Staatsform, in der das Volk durch das Volk zum Wohl des Volkes herrscht, werde so nicht von der Erde verschwinden.
That this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
2,5 Minuten, die sich auf die Unabhängigkeitserklärung berufen, auf die Gleichheit als Naturrecht. Zeilen, die wieder und wieder und immer wieder zitiert werden. Von Martin Luther King, 1963.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Von Präsident Obama 2013.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Die Gettysburg Address hat auch für die Bürgerkriegsdarsteller hier in Gettysburg nichts von ihrer Kraft verloren.
I don't believe that there's a time ever that I have not read the Gettysburg Address, that I pulled another little fiber out of it.
Es ist noch nie vorgekommen, dass ich die Gettysburg Address gelesen und nicht irgendeine neue Kleinigkeit darin gefunden habe und dann sagen musste, oh, so habe ich das noch nicht betrachtet. Da habe ich wieder was gelernt. Das ist die faszinierendste Ansprache. Ich finde es unerhört, dass sich jemand hinsetzen und so etwas schreiben und dann auch die Leute faszinieren kann, nachdem sie dem Vorredner wahrscheinlich 2 Stunden lang zugehört haben. Und er wurde aufgefordert, einfach ein paar Anmerkungen zu machen. Niemand erinnert sich an den ersten Redner.
After listening to the other man who spoke for 2 hours, and he was supposed to just stand up and give a few remarks. And his remarks, nobody even remembers who the other man was that spoke.
The battle in and of itself had enormous consequences for the fate of the war.
Die Schlacht selbst hatte einen enormen Einfluss auf das Schicksal des Krieges. Die Gettysburg Address ist etwas Außergewöhnliches.
The fact that Lincoln could put literally on the back of a napkin on the train ride on the way to Gettysburg was able to put into just a
Lincoln fasste quasi auf einem Bierdeckel den ganzen Krieg mit seinen mehr als 600.000 Opfern in wundervolle Worte. Die Rede zur Eröffnung des Friedhofs trägt beträchtlich zur Bedeutung der Schlacht bei.
Beautiful passage. I think that just the fact that the battle in of itself was enormous, and then the fact that Lincoln was able to give that address when consecrating the Gettysburg cemetery, I think that just made it even more, all the more important.
And so we remember those men that died in vain and other men that fought. North and south.
Wir ehren diese Männer, die vergebens gestorben sind, Norden und Süden zusammen. Wir denken an diese Männer und auch an einige Frauen, die hier starben. Die Gettysburg Address ist nur 273 Worte lang und Lincoln brauchte für sie weniger als 3 Minuten. Und doch bleibt sie bis heute eine der größten Reden.
Heute sind die Geschichte der Schlacht und der berühmten Rede untrennbar miteinander verbunden. Militärischer Heldenmut und universelles Bekenntnis zur Demokratie werden eins.
Auffällig auf dem Soldatenfriedhof, auch hier Kanonen. auffällig auch Blumen an Gräbern von Männern, die vor 150 Jahren gestorben sind.
Kriegsmüde sind die Amerikaner nach mehr als 600.000 Opfern im Bürgerkrieg, nach Erstem und Zweitem Weltkrieg, nach Korea und Vietnam, nach Irak und Afghanistan nicht geworden. Es gibt Zeiten für Diplomatie und Zeiten für Gewalt, glaubt Greg Mullen. Für ihn zeigt Gettysburg genau das.
No, I still believe that there are causes that that man will take up and maybe take up down the road that can't be resolved maybe through.
Nein, ich glaube, es gibt immer wieder Streitigkeiten, die nicht durch Verhandlungen zu lösen sind, die zu Gewalt führen, auch zu Krieg. Glaube ich, dass die Unionssoldaten ins Feld gezogen sind, weil sie allesamt die Sklaverei abschaffen wollten? Nein. Einige von ihnen wollten dazu beitragen, viele aber wollten nicht mit ansehen, wie dieses Land auseinanderbricht. Wie dem auch sei, ich glaube, ihr Anlass war gerechtfertigt. Ich empfinde aber auch oft Sympathie für die Südstaatler. Offiziell geht es ja immer um die südlichen Rechtsauffassungen. Ich habe meine Zweifel, ob das die Soldaten bewegt hat. Ich glaube, sie kämpften hier, weil sie ihre Familien und ihr Land liebten, nicht wegen der rechtlichen Konflikte. Sie sagten, da komme ich her, wir müssen dieses Land verteidigen und das werden wir tun.
We often hear about Southern rights. I question that. I think they did what they did because of love of their family and love of their lands. Maybe not so much the rights issues. I think they did it more because, well, this is where we're from. And we have to defend these lands, and this is what we'll do.
Gettysburg, dieses unscheinbare Kaff im Süden Pennsylvanias mit seinen sanften Hügeln und den grauen Steinbrocken in den Feldern, erscheint mir als Ort, der den Amerikanern eine Herkunft gibt, eine gemeinsame Erinnerung, auch 150 Jahre nach der Schlacht noch. Der Bürgerkrieg war nach Gettysburg und dem Sieg Ulysses Grants in Vicksburg in Mississippi Anfang Juli eigentlich entschieden. Auch wenn der Süden keinerlei Aussicht mehr auf militärischen Erfolg oder internationale Anerkennung hatte, kämpften die Rebellen weiter. Noch fast zwei weitere Jahre. Als sich die Unionstruppen von General Ulysses Grant nach Richmond vorkämpften und die Hauptstadt der Konföderation belagerten, endete der Krieg. Südstaatengeneral Robert E. Lee entschied sich am 9. April 1865 endlich zur Kapitulation. Die Staaten blieben also die Vereinigten Staaten von Amerika, zerfielen nicht dauerhaft in zwei Länder, zu einem unerhörten Preis an Menschenleben und wirtschaftlichen Schäden. Und trotz der gewaltigen Opfer gelten Gettysburg und die kurze Rede des Präsidenten am Soldatenfriedhof als Stunde der Erneuerung nationaler Identität. Präsident Lincoln selbst konnte das Kriegsende nicht genießen. Am 14. April 1865 wurde er beim Theaterbesuch in Washington von einem fanatischen Anhänger der Konföderation erschossen. Der Schauspieler John Wilkes Booth betrachtete sich als Werkzeug Gottes, als er die Waffe auf Lincoln richtete. Der Präsident erlag seinen Wunden, nicht einmal zwei Jahre nach dem Ende der Schlacht von Gettysburg.